Vielen Dank. Ja, das ist wirklich ein wunderbares Lied und ein wunderbares Fazit, wenn man das im Rückblick auf das eigene Leben so sagen kann. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Und das stimmt. Gott ist treu. Unser Leben lang. Er ist treu. Und die Frage ist, sind wir ihm treu? Und wie sieht es aus, wenn wir uns in herausfordernden Zeiten befinden oder in schwierigen Zeiten, weil dieses Fazit, du warst treu, das ziehen wir hoffentlich am Ende oder im Rückblick. Und im Rückblick sagen wir, ja, es war ja gut, aber wenn wir mittendrin stecken, dann sind wir ja doch manchmal ein bisschen vielleicht verzagt, vielleicht unsicher. Und dann brauchen wir neu diesen Zuspruch. Und meine Predigt heute richtet sich in so eine Situation oder kann, ich weiß nicht, in welcher Situation ihr gerade seid, aber kann so eine Situation betreffen, wo man vielleicht so mittendrin steckt und sich fragt, wie geht es weiter? Oder ja, ich habe die Frage gestellt als Überschrift, was hilft dir, aus dem Lärmloch zu klettern? Und ich erkläre gleich was dazu. Und es geht um das Vertrauen auf Gott in schwierigen oder herausfordernden Zeiten. Ich wurde dazu inspiriert zu diesem Thema durch unsere Gemeindefreizeit. Was kann ich, wer von euch mit war in Unterölwesheim? Ein paar waren ja mit, ja, nicht alle, genau. Dann ist ja gut, dass ich Fotos mitgebracht habe. Frohnleichnam waren wir als Gemeinde in Unterölwesheim im Kraichgau, einer sehr fruchtbaren Gegend zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Und dort ist wirklich ein wunderbares Gästehaus, das sogenannte Schloss. Oder auch CVJM-Lebenshaus. Also von denen, die mit waren, könnt ihr euch mal die Geschichte von diesem Haus erzählen lassen. Das lasse ich jetzt weg. Es ist wirklich bewegend, was die Geschwister von CVJM dort erlebt haben. Ja, mit unserem Herrn, der ihnen eben diesen Auftrag gegeben hat, dieses Haus zu erwerben und dann auch zu renovieren und so herzurichten, wie es eben jetzt ist. Wir haben eine Führung gehalten und haben uns das alles angeschaut und dort haben wir eben einen Ort kennengelernt, der mich an eine biblische Geschichte erinnerte und wie gesagt die Inspiration, weil das hat mich so fasziniert. Ich glaube, ich habe dann auch im Gottesdienst schon die ersten Gedanken dazu gesagt, weil es mich wirklich so gepackt hat, nämlich das Lärmloch. Und das erste Foto würde ich den Samuel jetzt bitten, mal zu zeigen. Genau. Also, wir sind dort in einen Keller runtergestiegen. Ihr ahnt schon, ja, wohin es geht. Also stellt euch eine Burg vor, ein
Schloss mit stabilen Gewölbekellern. Das Schloss in Unterölwesheim war im Mittelalter ein sogenannter Pfleghof, eine Art Gutshof, der zum Kloster Maulbronn gehörte. Und dort wurden die Keller in der Erntezeit,
also sozusagen so wie jetzt, gefüllt mit Vorräten. Sie haben Wein angebaut, Getreide geerntet und anderes. Und das nächste Bild jetzt zeigen.
Nächste Folie. Genau. Der CVJM Baden hat diesen Keller und das gesamte Gebäude darüber und drumherum in den letzten 25 Jahren mit vielen Arbeitsstunden und unglaublichem Einsatz restauriert und nutzbar gemacht. Und in einem Kellerraum habe ich da auf der Freizeit auch tatsächlich Kartoffeln liegen sehen, weil das eben ein schönes Klima ist, so ein Kartoffelkeller.
Heute auch wieder eben Vorräte hingelagert. Und in diesem Raum hier befindet sich eine Besonderheit, nämlich das Lärmloch. Jetzt die nächste Folie. Da sieht man es, glaube ich, dann auch ein bisschen größer. Genau.
Hier auf diesem Bild sieht man das Geländer drumherum. Das Geländer dient als Absturzsicherung, damit da niemand reinfällt. Das Lärmloch ist nämlich in den Boden eingearbeitet. Und das nächste Bild zeigt das Foto von oben sozusagen. Genau, könnt ihr runtergucken. Bei der Führung wurden wir gefragt, ob wir eine Idee hätten, was das für ein Loch sein könnte. Ich habe spontan, also wenn man so Schlossführungen macht, irgendwo ist immer ein Brunnen oder so. Ich habe an einen ausgetrockneten Brunnen gedacht, denn es geht ziemlich tief runter. Aber tatsächlich führt man das Wort Lärmloch auf Kriegslärm zurück. Wenn Bedrohung durch Feinde, durch Angreifer im Krieg entsteht, nutzte man es. Letztes Jahr gab es ein Jubiläum und da haben sie eine Festschrift rausgegeben und dort heißt es in der Festschrift, das Lärmloch stammt aus dem 15. Jahrhundert.
Damals als Versteck für Saatgut und Metallwerkzeuge genutzt. Der Kraichgauer Löss, also die Erde, wurde dazu wie eine Flasche ausgegraben. Das Loch misst im Durchmesser 2 Meter und ist rund 6 Meter tief. Verschlossen wurde der Flaschenhals mit einer Steinplatte, über die wieder Löss gekippt wurde, damit Angreifer das Versteck nicht finden. Andere Lärmlöcher gab es zum Beispiel in Birkenau-Hornbach im südlichen Odenwald. Dort hat man vor dem Ersten Weltkrieg 2 Höhlen entdeckt, die vermutlich im Spätmittelalter den Bewohnern Zuflucht in Kriegszeiten boten. Mich hat dieser Bau fasziniert und sofort an eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Buch der Richter erinnert. Okay, ihr könnt die Präsentation jetzt wieder schließen. Genau. Und davon ausgehend von dieser Geschichte aus dem Buch der Richter möchte ich heute eben über diese Frage sprechen. Was hilft uns, aus dem Lärmloch zu klettern? Oder wie finden wir Zuversicht, Hoffnung und Gottvertrauen in schwierigen Zeiten? Es geht um Richter 6 ab Vers 11, wer das vielleicht mitlesen will. Und dort heißt es, dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihnen und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus, er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ungesäuerte Brote aus einem Eva Mehl. Er legte das Fleisch in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf. Dann brachte er die Speisen hinaus unter die geweihte Eiche und bot sie dem Engel an. Der Engel Gottes sagte zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen da und gieß die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf, Allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Gideon baute dem Herrn an diesem Ort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Der Altar steht bis heute in Ophra, der Stadt der Sippe Abieser. Ich werde nicht auf alle Einzelheiten in dieser Geschichte eingehen. Ich denke, wer die Bibel schon häufiger gelesen hat, kennt diese Geschichte. Aber ihr habt den Anknüpfungspunkt vermutlich gleich erkannt. Gideon drischt Getreide unten in der Kelter. Unten in der Kelter ist eigentlich nicht der richtige Ort, um Getreide zu dreschen. Vermutlich, ja, oder normalerweise macht man Getreidedreschen auf der Tenne, eher auf einer Anhöhe, auf einer Fläche. Das Bibellexikon schreibt dazu, auf der Tenne wurde das Getreide in den Sommermonaten Mai bis Juli gedroschen und geworfelt. Das ist ein altes Wort, worfeln, wo man mit so einer Worfelschaufel das Getreide so hochgeworfen hat und der Wind blies durch und trennte quasi Spreu vom Weizen. Das haben wir als Sprichwort, weil die Spreu verfliegt und der Weizen runterfällt. Also so wurde es geworfelt, um die Körner von den Ähren zu trennen und die Halme zu zerkleinern. Die Tenne war ein felsiger oder festgestampfter ebener Platz. Gibt es auch Belege in Jeremia 51 zum Beispiel. Und die Tenne konnte bei Städten in der Nähe des Tores liegen. Wichtig war, dass sie östlich des Ortes lag, damit der im Sommer in Palästina vorherrschende Westwind die Spreu beim Worfeln nicht in den Ort wehte. Warum ist Gideon also unten in der Kelter, unten in einer Grube, als oben auf der Tenne? Klar, in den Versen davor wird berichtet, dass die Midianiter, die Feinde, Israel 7 Jahre lang schwer bekriegten und immer ihre Ernte zerstörten. In Vers 2 heißt es, die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Also, Lärmlöcher im alten Israel. Bleiben wir an so einem Ort. Das Lärmloch, habt ihr das Bild gesehen, ja, tief unten, oder die Kelter bei Gideon. Das ist ein sicherer Ort, ein Schutzraum. Es ist auch ein Ort für Vorräte, die das Überleben sichern sollen, wenn man diese Krise denn überlebt. Ja, man begibt sich in so eine Höhle einfach nur, um zu überleben. In schweren Zeiten, wie zum Beispiel in einem Krieg, hat man tatsächlich keine andere Wahl. Wie schrecklich, dass heute im 21. Jahrhundert Menschen in Europa, in der Ukraine wieder Schutz suchen müssen in modernen Höhlen, in Bunkern, Kellern und U-Bahn-Schächten. Ihre wichtigsten Dinge in Sicherheit bringen und irgendwie auf ein Überleben hoffen. Und wir beten, Herr, erbarme dich. In der Corona-Krise gab es den angeordneten Rückzug, oder zu Beginn jedenfalls, 2020. Wir haben ihn mitgemacht, weil die Lage unübersichtlich war. Ein neues Virus, eine schwer einzuschätzende Krankheit, eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen weltweit. Absolut nachvollziehbar, dass da seltsam erscheinende Maßnahmen ergriffen wurden. Die Menschen haben sich zurückgezogen in ihre Wohnhöhlen und Vorräte angelegt, die das Überleben sichern sollten. In Deutschland in erster Linie Nudeln und Klopapier. Wir halten fest, in schweren Zeiten, wenn das Leben bedroht ist oder bedroht scheint, ist es sinnvoll und notwendig und auch ganz menschlich, sich in Lärmlöcher, Höhlen, Schutzräume an einen sicheren Ort zurückzuziehen. Aber der sichere Ort ist auch der Raum der Enge. Im Lärmloch in Unterölbesheim ist der Aufenthalt für Menschen tatsächlich auch gefährlich, deswegen dieses massive Geländer drumherum. Da unten gibt es wenig Sauerstoff. Es gibt keinen Raum zur Gestaltung. Neue Ideen entwickeln, Dinge ausprobieren, Menschen kennenlernen und Freundschaften schließen. Ganz einfach, das Leben gestalten ist da nur begrenzt und schwer möglich. Aber Gott ist ein Gott des Lebens. Er möchte, dass wir leben, dass wir das Leben nach vorne gestalten. Und deshalb lässt er uns nicht für immer in diesem Rückzugsraum der Angst. Auch Gideon nicht. Gott schickt ihm einen Boten mit einem Auftrag. Gideon ist in schlechter Verfassung, ziemlich entmutigt und eigentlich schon depressiv. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Und Vers 15, meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also, was soll ich ausrichten? Wer bin ich schon? In ähnlicher Verfassung sind zu den verschiedenen Zeiten unterschiedliche Menschen in der Bibel. Elia in 1. Könige 19, ich allein bin übrig geblieben. Oder Mose am brennenden Dornbusch, ich kann nicht zum Pharao gehen, ich kann nicht gut reden. Schon interessant, Gott schickt seine Boten immer genau zu solchen Menschen. Oder oft. Und er hat einen Auftrag. Das ist immer das Muster in den biblischen Berichten. Gott lässt seine Leute nicht im Loch stecken, sondern er schickt Hilfe. Hilfe? Sagen wir so, er bewirkt eine Veränderung und er will genau die Menschen gebrauchen, um diese Veränderung umzusetzen. Noch einmal einen Bezug zur Corona-Zeit. Sie hat den wenigsten Gemeinden gut getan, wenn man sich so umhört. Rückzugstendenzen, das Beschränken des Lebens auf den privaten Raum, gab es schon vorher. Und auch die Tendenz, sich als Gemeinde nur um sich und die eigene Befindlichkeit zu kümmern. Aber durch Corona haben manche Leute noch ein Argument geliefert bekommen, warum sie besser im Rückzug bleiben sollten. Da draußen ist die gefährliche Welt mit den Menschen, die mich verletzen könnten. Da sitzt man lieber daheim und glaubt, sich Vorräte anzulegen, indem man YouTube-Predigten anschaut. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen, oder ich meine das gar nicht negativ generell über digitale Angebote. Die sind gut und hilfreich. Wir arbeiten auch damit, mit einer Übertragung und einem Stream. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und wir haben auch einiges gelernt. Aber was wir auch gelernt haben, Gemeinde und geistliches Leben braucht den Resonanzraum, der in der Begegnung mit anderen entsteht. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns wieder treffen können und es auch tun. Und ich möchte uns ermutigen, das immer noch mehr zu nutzen. Wie gesagt, Schutzräume aufsuchen ist wichtig in Zeiten der Gefahr. Aber wenn es wieder möglich ist, muss man den Raum der Enge und Begrenztheit auch wieder verlassen. Zurück zur Ausgangsfrage. Was hilft dir, was hilft uns, aus dem Lernloch zu klettern? Vielleicht prüfen wir uns, warum sitze ich denn da vielleicht, wenn ich mich irgendwo da so entdecke? Was ist da die Motivation dazu? Und was hilft uns? Gideon wurde herausgefordert von dem Boten Gottes durch einen Auftrag. Er sollte selbst sein Volk als Anführer gegen die Midianiter in den aktiven Kampf führen. Aber er bekommt die Zusage, ich werde mit dir sein. Gideon geht nicht allein. Er geht nicht in seiner eigenen Kraft, sondern im Auftrag und in der Sendung Gottes. Das Ganze wird bekräftigt und beglaubigt durch ein Zeichen. Feuer verzehrt das Gastmahl, das Gideon bereitet hat. Und Gideon erkennt deutlich, dass er eine Gottesbegegnung hat. Als er vor Ehrfurcht zutiefst erschrickt, spricht Gott ihm seinen Frieden und damit Mut zu. Shalom, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Als Gedenkstein baut Gideon den Altar Yahweh Shalom an diese Stelle, heißt es abschließend. Und so gestärkt verlässt er die Kelter und geht los. Wir sind nicht Gideon, wir müssen kein Volk in einen Kampf führen. Wir wünschen uns manchmal eben solche Zeichen, ja, so Feuer vom Himmel, das wäre schon irgendwie, dann wäre es irgendwie eindeutig. Gott mutet uns das zu, dass wir es nicht immer so eindeutig bewiesen bekommen, wenn er uns einen Auftrag gibt. Aber wir haben einen Auftrag. Wir haben von Gott eine eigene Berufung für unser Leben. Und die erscheint uns schon herausfordernd genug, selbst wenn wir eben nicht gegen Midianiter kämpfen müssen. Was ist die Berufung für Menschen, die heute mit Gott leben? Es ist die Jesus-Nachfolge. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er, Jesus, ist der Bote, der die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu allen Menschen in diese Welt gebracht hat. Ja, er ist selbst das Wort, der Zuspruch Gottes, der ich bin mit dir. Durch den Heiligen Geist ist die Kraft Gottes in unserem eigenen Herz. Und die Liebe und der Friede und alles, was wir sonst brauchen. So werden wir von ihm gestärkt, aus dem Schutzraum auch wieder hinauszugehen, aus dem Lernloch zu klettern, denn er hat ja auch für uns einen Auftrag. So sende ich euch. Seid ihr nun die Botinnen und Boten Gottes, die den anderen die gute Nachricht vom Frieden Gottes bringen. Helft ihnen aus dem Lernloch heraus, wo sie sich zu sehr darin eingerichtet haben. Vielleicht kann das ein Anruf sein bei jemandem, der sich ganz zurückgezogen hat. Vielleicht ein Besuch, eine Karte mit einem guten Wort. Manchmal genügt ein Zeichen der Wertschätzung, dass Menschen sich gesehen und wahrgenommen wissen. Und das kann ihnen zum Zeichen der Gegenwart Gottes werden. Beten wir doch darum, dass Gott uns gebraucht, damit andere merken, dich schickt der Himmel. Wer an Pfingsten hier im Gottesdienst war, erinnert sich vielleicht an die Geschichte, die Erika Simons uns erzählt hat, wie sie draußen auf der Straße vor ihrem Haus geweint hat, weil sie so traurig war, und ihre neue Nachbarin kam vorbei und die hatte eben morgens darum gebetet: Herr, zeig mir einen Menschen, dem ich heute dienen kann oder dem ich deine Liebe zeigen kann. Und dann haben die beiden sich getroffen und haben auf der Straße miteinander gebetet, obwohl sie sich nicht kannten. Und das war so ein Die schickt der Himmel Moment. Ich fand das eine tolle Geschichte und ich erzähle euch auch, wie das bei mir weitergegangen ist, was das bei mir bewirkt hat. Ich war letzte Woche am Bahnhof hier in Oberramstadt und habe auf den Zug gewartet und dann kam eine junge Frau und ging an Leuten vorbei und sprach die an, ob sie vielleicht, also sie wollte mit dem Zug nach Frankfurt fahren offensichtlich und hatte keine Maske dabei und man braucht im Zug halt jetzt eine Maske, sonst kostet 50 Euro. Und dann hat sie die Leute gefragt, ob die für sie eine zweite Maske vielleicht hätten, und die eine Frau hat gesagt, naja, ich habe nur sozusagen gebrauchte und das wollte sie dann lieber nicht. Und dann hat sie dann irgendwie, also zu mir kam sie eben nicht, sondern ich habe es nur so wahrgenommen, so beobachtet, ging dann weiter noch ein Stück und hat noch jemanden gefragt. Und ja, und dann stand sie da am Bahnsteig irgendwie und hat dann telefoniert mit irgendjemandem und fing an zu weinen. Und ich hatte gerade vorher aus meiner Tasche eine neue, ungebrauchte Maske rausgezogen und dachte noch, ach naja, heute nimmst du mal die neue. Und die hatte ich noch in der Hand. Und dann dachte ich, gehe ich jetzt hin zu ihr und schenke ihr meine. Und also es ist eine Pillepalle-Geschichte eigentlich, ja. Aber so, das macht vielleicht deutlich, was das manchmal so, ja, mit welchen Dingen wir in unserem Alltag uns so beschäftigen. Ich jedenfalls, euch geht's da, ihr seid da vielleicht schneller. Aber ich habe so innerlich so eine Diskussion mit mir geführt. Soll ich jetzt hingehen, soll ich nicht hingehen? Hätte sie ja selber eine mitbringen können, hätte sie ja dran denken können und so weiter und so weiter. Also um es kurz zu machen, ich habe sie ihr danach geschenkt und sie hat sich gefreut. Und was mich motiviert hat, war, dass ich gedacht habe, guck mal, das ist doch jetzt wieder sowas wie das, was die Erika erzählt hat. Da steht jemand und weint und jemand anders kann so ein dich schickt der Himmel Mensch sein. Und sowas, so jemand willst du doch sein. Also komm, jetzt geh halt hin und ziehe dich nicht. Und genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle es euch, weil vielleicht seid ihr auch vom Himmel geschickt, um irgendjemandem in irgendeiner Weise eine kleine oder größere Hilfe zu geben und zu zeigen, es gibt jemand, der dich sieht in deiner Situation. Ob die Person das jetzt verdient hat oder nicht, ob das jetzt irgendwie größere Folgen hat, weiß ich nicht. Aber ich denke, ihr habt auch so Menschen vor Augen in eurer Umgebung, denen ihr in irgendeiner Weise ein Zeichen der Gegenwart Gottes schenken könnt. In Psalm 18, Vers 20 heißt es: Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Das ist die Beschreibung einer Erfahrung, die jemand gemacht hat, der Gottes Handeln erlebt hat. Der weite Raum der Freiheit, das ist Raum für Gestaltung des Lebens. Solch ein Leben ist denen verheißen, die bereit sind, ihre menschlichen Sicherheiten und Lärmlöcher zu verlassen, wenn Gott sie anspricht. Vertrauen auf Gott in schwierigen Zeiten ist nicht anders als Vertrauen auf Gott in einfachen Zeiten. Es bedeutet schlicht Vertrauen. Vertrauen darauf, dass er mitgeht und dass ich alles bekommen werde, was ich brauche. Und in dieser Kraft kann ich auch betend für die Menschen eintreten, die sich gerade wirklich in Gefahr befinden, weil ich weiß, dass Gott sie sieht. Das Gebet hat große Macht. Es ist eine geistliche Waffe, die Jesus seinen Nachfolgern in die Hand gegeben hat. Fürbitte für Menschen, für Situationen. Gebet für eine ganze Gemeinde, für einen Ort, für eine Nation. Gebet für diese Welt. Das ist etwas, was wir alle tun können. Egal, in welcher Lebenssituation wir sind. Ob wir introvertiert oder extrovertiert, jung oder alt, ob wir arbeiten gehen oder zu Hause sind. Es ist ein Vorrecht, das diejenigen haben, die wissen, Gott sieht jeden Menschen, ganz unten im Lärmloch oder wo auch immer er sich befindet. Und er greift ein. Darauf dürfen wir vertrauen. Amen.